Der Tolkien-Podcast. Präsentiert von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Interview.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge des Tolkast. Heute bringen wir euch Erfolgsautor John Garth auf die Ohren. Das Interview führten wir im letzten August in Birmingham bei der internationalen Konferenz Tolkien 19. Wie immer bei uns hört ihr zunächst das Interview im englischen Original und im Anschluss die deutsche Übersetzung. Viel Spaß! Welcome to another special episode of Tolkast, the Tolkien podcast of the German Tolkien Society. We have interviewed John Garth at last year's conference Tolkien 19 in Birmingham. When talking about John's new book, The Worlds of J.R.R. Tolkien, we will include a short reading from it by John. He read from his new book during an online book talk on 16th March, hosted by the Wayden Center of Wheaton College in Illinois. We will start with the English original interview, followed by the German translation afterwards. Enjoy! So, this is Annika from the Tolkien Podcast, and I'm sitting here with John Garth, author of Tolkien and the Great War, and one of our dearest friends who has also been a guest of honor at Tolkien Ting 2014, was it, I think? Yeah, 14. John, thank you for your time to being here doing this interview. Where are you from? A lot of people think you're from the UK. Others say you're from the US. Where are you from?
I am English. I'm from the United Kingdom, still just about united. I spend quite a bit of time in the US because my wife and daughter live there.
Okay, thank you. What are your hobbies apart from writing, if you could actually say it's a hobby? What do you like to do in free time?
In my free, what little free time I have, I walk in the countryside listening to audiobooks and I take photographs of trees.
Oh, that's great. It sounds like something that Tolkien would approve of or would have liked to do in his own time if he would go on photographing, but looking at trees, I think that's quite Tolkienian.
It's a lovely way of digesting books as well, because, you know, if you don't have the time to sit and wallow in long novels, I mean, I used to, but not anymore. You can do it in combination with that.
That's a great thing to do. What's your favourite food?
I don't know. Can't answer that one. No.
Okay. So it always depends what you're hungry for that special day. Okay. What was something that you really enjoyed or liked doing when you were little, as a child?
I used to draw a lot as a child, yeah. So, I've got some lovely school projects about the moon landings and so on, where I've done incredibly detailed watercolors of, NASA astronaut costumes and rockets and so on and so forth.
That is really cool. Did you want to become an astronaut when you were little?
I remember there was a time when I wanted to be the first man on Mars.
And
I think it's still, the job's open.
Yeah.
But I'm not sure if I'm really still into it.
But if someone would approach you, then you'd be the one. Okay, so the next question would be, what would you take on a deserted island if you could take only one thing? Let's change it into if you were going to Mars.
If I was going to Mars, I would probably take Kim Stanley Robinson's trilogy about Mars and its colonization, because it's full of practical tips.
Surely it would be of help if you would be there.
Yeah.
Cool. John, you are working or finished, or I don't know what the status is, on a new book. Are you allowed, able to talk about that?
Absolutely, yeah. I have a new book coming out next year in the United Kingdom and the USA called Tolkien's Worlds, The Places That Inspired the Writer's Imagination. So it takes it's a popular question if you put it into Google, places inspired by or places that inspired, rather, you'll get places that inspired Harry Potter, Game of Thrones and Tolkien. Mm-hmm. But I want to treat it in an intelligent and inquiring way. So it's part of a bigger project to understand the creative processes of this genius.
Mm-hmm.
And so I look very closely at the likelihood of Tolkien being inspired by a particular place that he knew or visited.
And is it kind of a novel, or is it more like a guidebook, or a mixture of both? What can we expect from that book?
It's an examination of his imagination.
Okay.
So I take particular topographical themes. So there's a chapter on the shore and the sea, for example. There's a chapter on the roots of the mountains, where I deal with his 1911 walking trip in Switzerland, but also with his fascination for volcanoes and caves, and so on and so forth.
How long have you been working on this? I remember a lecture in Augsburg 2 years ago, which was already approaching that topic.
That was a totally different topic.
Oh, sorry.
And at that stage, I hadn't conceived this book. So that's a contribution to another project about Tolkien's creative processes, which is tentatively titled Tolkien's Mirror, where I am talking about how Tolkien interacted imaginatively with the crises of his times. So with the First World War again, I'm revisiting that, but also with the interwar years and with the Second World War. And it's, you know, that big question of, did these things influence The Lord of the Rings? You know, I will be tackling that. And that's a book that I don't yet have a publisher for, but I will find one. It's a really interesting.
But so you're working, or were working, on two projects at the same time, or did one kind of, you know,
one gave birth to the other? So the problem with Tolkien's Mirror is I fell into the classic trap of not really knowing where I was going. I knew the theme, but it's actually a potentially vast subject, and I found myself researching quite a bit of material that happily sits in this other book about places that inspired Tolkien, which was an idea someone else suggested to me.
Okay. So it came to you from outside, so to say, not inside your own head, but someone suggested it and you said, oh, wait, this is interesting. I want to deal with this.
Actually, my first thought was, I don't know if that's my subject, you know, because I like something that's intellectually challenging. But when I thought about it, I just think it's possible to raise the standard of discussion of that topic. And it really is a rich one, because he's a great landscape writer. And he creates new places, a kind of new world, but there's a relationship with our world. There's that big question of, did he write a mythology for England, and how so? And if so, why on earth is it a mythology that people around the world embrace? So all of these questions are relevant to that.
Really interesting. I'm looking forward for both projects. Is there, for Tolkien's Mirror, do you have something in mind? I mean, is it done and just laying about waiting to be published? Or
It's relaxing at the moment.
It's relaxing, okay. So there's not really something we can look forward to in the next few months. You're still working on it.
I'm certainly, yes. At the moment, other things have had to take priority. And I think it will benefit from having taken a break to write this other book, which was a fairly short period of work on that. I think it took me 8 months. When I come back to Tolkien's Mirror, fresh eyes, fresh practice with producing something, you know, within the limits of publishability. You know, I'll be able to trim and tidy this sprawling work.
That's a really great picture. I just see this tree in my mind.
Right, yeah.
This is Annika from the Tolkast studio. As announced, we will now include the short reading from The Worlds of J.R. Tolkien by John Garth.
So here, I want to read three bits, all relating to Warwick, which is the town in which Tolkien and Edith married in March 1916. And the panel is called A Mythology for England. "I was from early days grieved by the poverty of my own beloved country," said Tolkien. "It had no stories of its own, not of the quality that I sought and found as an ingredient in legends of other lands. He grew up in an era when mythologies were seen as vital to the identity of nations. But the matter of Britain, the huge body of medieval stories of King Arthur and his knights, was Celtic at root and drenched in French influence. Even the great Anglo-Saxon epic Beowulf was essentially Scandinavian. Compared with the traditions of Greece, Finland, Wales and elsewhere, native English legends seemed to him impoverished chapbook stuff. Popularised anew during his youth, they were both a frustration and a creative spur to him. The colossal Warwick pageant of 1906 testifies to the common passion for a historical and legendary past. With 80,000 people flocking to see a five-day run, the Times enthused that nothing like it can have been staged since the days of Queen Elizabeth I. It was a pioneering example of the pageant fever or pageantitis that swept England over the following decades. Short dramatic tableaus were performed on Warwick Castle's lawn. One reenacted the defeat of pagan Viking invaders 1,000 years earlier by King Alfred's daughter, Athelflaed, Lady of the Mercians. Other scenes had little or no historical basis, whether they showed druids attempting to sacrifice innocent children, or ancient British lords of Warwick such as Gwar the Mighty, or medieval townsfolk hauling the hewn off head of the monstrous dun cow. It's a dragon, its eyes still blinking and its nostrils aflame. Most of this came from a 15th century history of Warwick by antiquary John Rouse, who had concocted some of the legends and taken others from Geoffrey of Monmouth's entirely unreliable 12th century history of the kings of Britain. Perhaps it was partly with this pageant in mind that Tolkien wrote a poem about Warwick as a fading town where old memory is waning. However that may be, he was frustrated by the incoherence and lack of mythic richness in such native legends. It was this, together with the shining examples of other nations' great mythologies, that spurred him to attempt to create a body of more or less connected legend, as he put it, which I could dedicate simply to England, to my country. And then I'm going to move us back to the main text. In Tolkien's earliest conceptions and in the Book of Lost Tales, the Lonely Isle of the Elves and Britain are one and the same place. Tolkien's island derives its blessedness from its elven past and an elusively lingering elven presence. Besides binding his homeland into his mythology, Tolkien also interwove his personal life. The poem The Lonely Isle, written in France in 1916 after he crossed the English Channel for the trenches of the Somme, yearns most poignantly for one town in particular. I long for thee and thy fair citadel, where echoing through the lighted elms at eve, in a high inland tower there peals a bell. O lonely, sparkling isle, farewell. The citadel town is Warwick, where Tolkien had spent happy hours with Edith Bratt over the past 3 years, and where the two had married that March. Tolkien drew a set of three heraldic devices for places in the Lonely Isle that celebrate the milestones of his life with Edith. And one of the great things about the book is that the Tolkien estate allowed us to reproduce his own artwork. He added names and phrases in Gnomish, the second elven language that he had invented, the eventual basis for the grey elven language Sindarin. The device for Corturion stands for Warwick, where Edith had moved after their 1913 reunion. The trees are the ones that inspired Tolkien to call Warwickshire Al Minore, Land of Elms, and which feature so prominently in a 1915 poem, Corturion Among the Trees. In the foreground is the peacock, frequently seen on contemporary postcards of Warwick Castle. The tower perhaps recalls the one which, according to Warwick tradition, had once stood upon Æthelflæd's mound, the conical earthwork beside the castle. And Æthelflæd, of course, is the same figure I mentioned earlier, Æthelflæd, King Alfred's daughter. Tolkien names the tower the Tower of Ingil, the elven lord who first settled the Lonely Isle, according to his earliest version of the mythology. In the earliest lexicon, the island is Ingil Nore, Ingil's land, an obvious pun on England. The lexicon gives Corturion a resident goddess of love, music, beauty and purity, Erinti, who has a tower guarded by elves but lives in a circle or corin of elms. She seems to represent Edith, but is never seen again in the mythology. In the heraldic device and the Book of Lost Tales, the island has an elven queen instead, Meryl y Tirynwy, who also lives in a corin on top of a hill, probably inspired by Æthelflæd's mound. And now I leap to the chapter titled Tree-Woven Lands. springing to life apparently without prior planning in 1941, Tolkien's most famous fairy treescape had actually been rehearsed in his earliest. Scholars have long pointed out Lothlorien's debt to medieval visions of paradise, notably to the silver-leaved heavenly land in Pearl, a Middle English poem that Tolkien revered and exquisitely translated. There are overall resonances with the Lost Realm in the Henry Rider Haggard romance She, though not obvious in terms of landscape. Meanwhile, the Flet, or treehouse of Galadriel and Celeborn, with its tree trunk through its midst, recalls the more earthbound hall of the Germanic Volsungs, built around a living tree, the Barnstock. Tolkien had described it in his own retelling of the story of Sigurd the Volsung, tall and branching, that house upholding, the hall's wonder, its leaves their hangings, its limbs rafters. However, Lothlorien's most formative influence was surely the 1915 poem Cortirion Among the Trees, a celebration of Warwickshire as the land of elms, al minore in the fairy realms, the English elm, dubbed by one writer the quintessence of the English landscape, was a dominant feature of the country's fertile marl terrain. Lothlorien is a land of mallorn trees, a species of Tolkien's own invention. He compared the mallorn to the beech, upright grey trunk and perpendicular branches upswept at the tips, but he gave it the same massive majesty that he praised in the elm. In a punning piece of early language invention, he had made elm the elvish exclamation for marvellous. However, the mallorn stands for longevity, the very opposite of the elm. The mallorn does not suffer winter as other trees do. In autumn, its leaves turn gold, but they do not fall until spring, when its branches fill with golden flowers. English tradition associates the elm with transience and death, its timber-made coffins and ship's keels. It had a reputation for dropping branches without warning, and it was notoriously prone to disease long before Dutch elm disease killed up to 30 million British trees in the 1970s. Mortality hangs heavily over Cortirion Among the Trees, that 1915 poem, as might be expected from a poem written when Tolkien's generation was being cut down on the battlefields of France and Belgium. In both Lothlorien and Cortirion, Tolkien visualises the trees as ship masts. Lothlorien is a bright ship masted with enchanted trees. In summer, Cortirion's elms are like masts of verdurous ships under full sail, but in naked winter they are like vessels floating vague in the distance. Perhaps in 1915, the long narrow island in the Avon below Warwick Castle, planted with trees by 18th century landscape gardener Capability Brown, had brought the image of a masted ship to Tolkien's mind. Lothlorien and Cortirion have yet more striking arrangements of trees in common. In the Book of Lost Tales, Cortirion's elf queen Meryl lives on a hill amongst glorious elms in a circle of three lessening stories of bright foliage. The inspiration for that hill, Æthelflæd's Mound in Warwick, has no such ring, but across the Avon in Castle Park stood Lord Brooke's Clump, one of the many hilltop tree landmarks that enrich the British skyline. Clumps or clusters of trees like this look timeless, though typically planted by 18th century landowners for scenic reasons. Some actually stand on ancient sites, like the Seven Sisters beaches in the Quantock Hills, where Tolkien walked at least once with fellow inklings C.S. Lewis and Owen Barfield in 1937. The mysterious wizard-like figure in Tolkien's 1914 painting, Eeriness, walks below three prominent hilltop trees. In the Silmarillion, the two trees of Valinor stand on the green mound Azelohar. Other people, too, have linked such clumps with unseen power. Alfred Watkins, in his 1925 book, The Old Straight Track, argued that they marked Stone Age ley lines. To artist Paul Nash, the beaches of twin Whitnam clumps on a Bronze Age site near Wallingford in Oxford seemed in his youth to be as significant as the pyramids. As a circle, Meryl's hilltop clump in Cortirion resembles English tree formations like Chanctonbury Ring on the South Downs. In the Book of Lost Tales, the shape is given a Quenya name, Corin, a great circular hedge, be it of stone or of thorn or even of trees, that encloses a green sward, a definition that links it with sacred Celtic and Germanic groves and even Neolithic henges. Meryl and the Corin of Cortirion are forerunners of Galadriel and her tree city of Caras Galadhon. But the landmark at the very heart of Lothlorien is even more reminiscent of Meryl's Corin, Cerin Amroth, from the Sindarin word Cerin, round enclosure, a mound topped by a lawn within a double crown of tree circles. Here, in a moment of vision, Frodo sees Aragorn as if made young again, speaking words of love to his betrothed, Arwen. In his memory as he wrote this, perhaps, Tolkien was with Edith in Warwick again in the springtime of their younger days.
John, you are working with and on Tolkien for so long. Do you at some point get a, you know, reach a point where you say, okay, I'm fed up now with it. I want to turn to other things. Or is it like a well without a ground where I can just always go to?
Professionally, it would be fantastic if I had other strings to my bow, if I had other authors to write about, or if I wrote fiction of my own. I'd love to do those things. The difficulty I have is that, well, it's twofold. One is that I'm known already for Tolkien, so I'm kind of pigeonholed. Okay. And on the other hand, I know Tolkien's work so well that I can't contemplate writing about other people with the same level of insight and knowledge. And I would find that frustrating.
Mm-hmm. And I think it would be a loss to the Tolkien universe if you wouldn't indulge anymore in that. Because as you say, there's so much knowledge, there's so much research, there's so much you have already carved into. And, you know, going on and on and I personally think that Tolkien is something that you can't really be done with it. There's always more and more and more.
Absolutely. And I'm still, you know, discovering new things and finding that I've spent several days chasing an idea and it's blooming into something really worthwhile, you know. So one of the great pleasures of moving forward is that I'm now writing about things that are not necessarily tragic and horror filled like the First World War. So I can now come to a conference like this and give a talk and make people laugh rather than cry.
Yes, I will never forget how you made me cry.
Right.
In the best of senses. But then I realized, okay, you're at the end of your lecture now and I have to get up and say something to all these people. But I was so moved and standing there, how the heck am I going to do this? But I think that's a compliment in all best senses.
I understand. I mean, you know, writing Tolkien in the Great War was a really moving experience, and I shed quite a few tears in the process.
I can imagine. When I was working on my master thesis on that topic, it was quite the same. I had to really get out of that for a few hours or for a few days, really set my mind on something else, because otherwise it's just so frustrating and so sad. Did you have that while writing Tolkien the Great War too?
I didn't have time to take breaks.
Okay. So
I just reminded myself that I'm not standing in the trenches suffering these things. Yeah. I'm just writing a book.
Did you also have awkward dreams about that? Really horror dreams?
No, I didn't. No, the one thing that it really affected was my sense of what era I was living in. So I remember I wrote on a check. The date 1916 once, you know.
That happened to me, I think, a few times. It wasn't that bad because it was always at university, but nobody really cared. But on the check, of course.
Yeah, and I still do this. I still do it. You know, I go to say 2018 and I say 1918, you know.
Well, speaking of 1916, maybe that's now a good transfer. The Tolkien biopic. We have watched it, I think, two or three times, a really critical eye. Maybe a very general question, what's your impression of it? Can you even look at it as a movie, or do you always look with the eye of the author and the historian?
That's exactly what I do. So I have big problems assessing whether it's a good movie or not as a movie. I find that my... I've only seen it once, so... But rather like with the Lord of the Rings movies, if you can picture an electrocardiograph, a heart chart of my reactions during these films, it's got almost nothing to do with, you know, the drama peaking or, you know, the quiet places in the movies. It's all to do with, oh, hang on, it didn't happen like that, or they've got that bit right, or, you know, that kind of thing. I couldn't write a good review of whether you should go and see this film or not. I can see that it's made with passion, it's made with craft, and it's quite beautiful, and it's well acted. As a historian, I wish that it was closer to the facts, and I think that, you know, if I could make my dream Tolkien biopic, I would be selecting from the facts and telling them in the right order. But I think it would be possible to make a great film that way, or a great TV drama. Whether that will ever happen, I don't know.
What did you think of the depiction of the TCVS? I was quite moved by those scenes, bearing in mind the real TCVS. I mean, they are depicted quite differently in their character. But I think what the film really shows is that special bond that they shared, that they were really special to each other. What I found quite sad a bit disappointing is that they didn't show that they were really connected to each other in the war. Like, they were sending letters to each other. That was completely taken aback. But what was your impression on those four personalities of the TCBS?
Honestly, I didn't recognize them. Okay, I didn't even recognize Tolkien, because I think Tolkien was a much more self-confident character than he comes across in that film as. He had invented language spilling out of him. In the film, he's having to have these ideas teased out of him by Edith, which I think is probably quite an unlikely scenario. And he suffers writer's block because of his trench experiences, which is the reverse of what happened. It actually opened him up creatively. And then his friends in the TCBS, G.B. Smith, in reality, is a very sharp, funny character, very impatient and forthright in what he says, very open in his views. And in the film, he's, you know, a passionate, aesthete and artistic character, much more like Robert Quilter Gilson, another member of the TCBS. And I feel that, you know, in terms of whether the film works or not as a film, that probably doesn't matter. And I can see that to the filmmakers, that probably doesn't matter. But to someone who spent a lot of time in the company of these young men and tried to bring their voices, to try to allow them to speak from beyond the grave, which is what I do in my book, I feel an emotional tie to them and a duty to them. And I wish that that had somehow been, you know, something that the filmmakers could do too.
Mm. I was quite surprised by the depiction of Tolkien in the trenches, kind of deserting his unit and going about searching for Smith. I mean, that, for me, that was, as a historian and someone who has, delved very deeply into Tolkien's experiences in that time, he would never have done that with his personality, with his responsibilities. I mean, he was an officer. He was responsible for people. He wouldn't just go about and wander about.
And of course, you know, this is based on the idea that he came down with his trench fever while he was in the trenches, when in fact it was just after he had finished in the trenches in October 1916. So all he was actually doing was going on parade and being inspected by generals and field marshals at that time. So, yes, of course, that's very unlikely. I have seen the director suggest that this... we're allowed to think that this might be partly a fever dream.
Yeah.
You know,
that's a nice
get out clause.
Yes, it really is. I thought, okay, he's so feverish, he's not in his senses, and he's probably in his mind wandering about and looking for his friend. well, the ode to that maybe is that they actually were able to see each other a few times, G.B. Smith and Tolkien, which was great because their companies weren't that far away from each other.
Right, yeah.
So I think maybe it owes something to that. But the way they did it was, yeah.
See, so that in the reality of what they did, of these two old friends meeting near the battlefield and talking about what had happened, it's one of those situations where I would just love to have been a fly on the wall.
Yes. Yes. Know?
Because when you the irony, when you write a biography and you're trying to stick to all the absolutely to the facts, the material you tend to be working from, certainly for something of this era, is letters. So it's when people are apart. So the missing material is when they're together. Right, unless they say, "Do you remember this?" You're not going to know what they said to each other.
It's like filling up the gaps or trying to, between the letters.
Yeah,
what I found really nice or what touched me in the biopic was the letter from G.B. Smith.
Well, that's impossible not to be touched by.
Yes,
yeah,
and
of
it
course.
Comes. It really comes too late, or it's the placement in the movie is wrong. It was after Gilson's death in July, but still that they included that letter in, also in the original wording, I was really touched by that. That I found really, really nicely, and it was part of the Tolkien exhibition last year in Oxford, and I stood in front of that letter and I just cried. it was so touching to see it in real life.
You're going to set me off in a minute.
Okay. Let's change the subject. If you mentioned before that you're not involved in the Amazon series, so I can ask you, what do you as a private individual expect from this series? What are your hopes or fears, or what do you think about this?
I expect probably to have that same heart chart that I have with Lord of the Rings, but of course, you know, what Tolkien wrote about the Second Age, which is when this is, I believe, going to be set, is vastly less detailed than Lord of the Rings. So there's a much more open canvas for them to work with. So it will be interesting to see if they stick to what I personally think is the spirit of the subject. And I do have this. I wonder how they're going to get over the conundrum of adaptation rights. Because I know that they're allowed to use material from The Lord of the Rings, but I wonder if they're going to be allowed to use material from Unfinished Tales, where there's a lot of material on Numenor, or from the Akalabeth in the Silmarillion, which is the real Numenor story. If they can't use that, do they have to deliberately veer away from what Tolkien wrote in order not to be using it? Which would be a shame, I think.
Yeah, well, there is a lot of space for imagination. That's one thing I think we can all be sure of. And we can, I think, also be sure of them using those spaces, those imaginational gaps, because otherwise there wouldn't really be something up there. What we know is that the First Age is a no-go. They don't have the rights on that. And the Third Age, Lord of the Rings and the Hobbit, the rights are with someone else. So they're not with the estate. They're with the Middle-earth Enterprise. Yeah. So
okay.
I'm not sure if they were in touch with them. So it basically it stays the Second Age. It's the only thing that's left. The music is fitting. Quite dramatic. So the Second Age is what we're left with.
Right.
And as you say, there's not really much there. So
I will see someone on the beach.
Yeah. what do you think of the idea of the title Lord of the Rings maybe being actually about Sauron? He is the Lord of the Rings.
Yes, of course, that makes sense. He's got to be the thread, even if he's largely in the background. But you know, he does come pretty much centre stage in the Second Age, that could be really interesting to see. Yeah. And in terms of my writing, you know, in this project about Tolkien Tolkien's work as a reaction to what was going on in his times. I write about the story of Numenor and how it reflects what was going on in the 1930s. Mm-hmm. So that's really it would be a great opportunity for me to share some of that on a big platform, I hope, with people paying attention to the Amazon series.
I think that will be the case because people will be more interested in Tolkien after that, I think. I also think one of the good things about the biopic is that people actually thought and talked about Tolkien and his life and his experiences. And I think if people haven't known that he served in the Great War or that impacted him in whatever way, I think they know now.
All right.
At the latest.
Yes. So this is a good. I mean, to go back to that other conversation, this is a very good point that I probably overlook rather because I'm so immersed in the situation. Mm-hmm. That just the basic fact of, you know, he was a part of a group of friends. He was in love. He was in this awful war, and he wrote afterwards, and it reflected the war. Then these are all good, positive messages, you know. And I've got to be grateful too for the fact that it does point a finger towards my book,
yeah,
right, which currently says now a major motion picture on the cover of the the British edition. So, yeah.
So your book has been made into a major
Well, it hasn't really, but you know, the movie does cover that area very. That's where its heart is, you know. So if you want the truth about what Tolkien did in that biopic era, you've got to go to my book, essentially.
Yes. Yeah. So there you hear it. Read John Garth. It's what we've been saying all along. John, last question. If you could ask or tell Tolkien anything, if he would be still alive and you could send him a letter or meet up with him, what would you like to ask or say to him?
Can I write your authorized biography?
Oh, that's a great question. I hope he'd say yes.
Because then I could ask you 10,000 questions.
It's a great start-up question. Thank you. Thank you very much, John.
It's a pleasure.
Thank you. For your time. Thank you for all the time you've spent with Tolkien and on Tolkien for your book and your books to come. I'm really looking forward for that. And yeah, thank you for taking up the time.
Thanks, Annika.
Nun folgt die deutsche Übersetzung des Interviews. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Silvia, die das Transkript und die Übersetzung übernommen hat. Tobias wird für euch die deutsche Stimme von John Garth sein, sodass das Ganze etwas abwechslungsreicher und verständlicher wird. Nun wünschen wir euch aber viel Spaß mit dem Interview. Hier ist Annika vom Tolkien Podcast und mein Interviewpartner ist John Garth, der Autor von Tolkien und der Erste Weltkrieg und Ehrengast beim Tolkien-Ting 2014. John, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Woher kommst du? Viele Leute denken, dass du aus dem Vereinigten Königreich stammst. Andere sagen, du seist aus den USA.
Ich bin Engländer. Ich komme aus dem Vereinigten Königreich, gerade so noch vereinigt. Ich habe ziemlich viel Zeit in den USA verbracht, weil meine Frau und meine Tochter dort leben.
Was sind deine Hobbys? Abgesehen vom Schreiben, wenn man das als Hobby bezeichnen kann. Was machst du gerne in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit, die wenige freie Zeit, die ich habe, verbringe ich in der Natur, lausche Hörbüchern und fotografiere Bäume.
Ah, das hört sich großartig an. Es klingt wie etwas, das Tolkien gutheißen würde oder in seiner eigenen Zeit gern gemacht hätte, wenn er denn fotografiert hätte. Bäume betrachten, also für mich klingt das sehr Tolkienesk.
Es ist eine schöne Art, Bücher zu konsumieren, wenn man keine Zeit hat, sich in lange Romanen zu vergraben. Das habe ich früher getan, aber jetzt nicht mehr. Man kann es gut miteinander verbinden.
Gab es etwas, das dir als Kind sehr viel Spaß gemacht hat oder du gerne gemacht hast?
Als Kind habe ich viel gezeichnet. Ich habe einige schöne Schulprojekte über die Mondlandung und so, bei denen ich unglaublich detaillierte Aquarelle von NASA-Astronautenkostüme und Raketen und sowas gemacht habe.
Das klingt toll. Wolltest du Astronaut werden, als du klein warst?
Ich erinnere mich, dass es eine Zeit gab, in der ich der erste Mensch auf dem Mars sein wollte. Ich glaube, die Stelle ist immer noch vakant, aber ich bin mir nicht sicher, ob das noch so mein Ding wäre.
Aber wenn jemand auf dich zukommen würde, dann wärst du derjenige welcher. Die nächste Frage wäre, was würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen, wenn du nur eine Sache mitnehmen könntest? Ändern wir das doch in, wenn du zum Mars reisen könntest.
Wenn ich zum Mars reisen könnte, würde ich wahrscheinlich Kim Stanley Robinsons Trilogie über den Mars und seine Kolonisierung mitnehmen, weil sie praktisch voller Tipps steckt.
Das wäre sicher hilfreich, wenn du dort wärst. John, du arbeitest gerade an einem neuen Buch. Kannst du uns etwas darüber erzählen?
Klar, Nächstes Jahr erscheint in Großbritannien und den USA mein neues Buch mit dem Titel Tolkien's World, The Place That's Inspired the Writer's Imagination. Ich denke, das ist eine weit verbreitete Frage. Wenn man mal Google Places Inspired By oder besser Places That's Inspired eingibt, erfährst du Orte, die Harry Potter, Game of Thrones oder Tolkien inspiriert haben. Aber ich möchte das auf eine intelligente und hinterfragende Weise behandeln. Das Buch ist Teil eines größeren Projekts, die kreative Prozesse dieses Genies zu verstehen. Deshalb schaue ich mir sehr genau an, wie wahrscheinlich es ist, dass Tolkien von einem bestimmten Ort inspiriert wurde, den er kannte oder besucht hat.
Und handelt es sich um eine Art Roman oder eher um einen Reiseführer oder eine Mischung aus beiden? Was können wir von diesem Buch erwarten?
Es ist eine Untersuchung von Tolkiens Vorstellungskraft. Ich nehme zum Beispiel bestimmte topografische Themen. Es gibt ein Kapitel über das Ufer und das Meer und eines über den Ursprung der Berge, in dem ich mich mit seiner Wanderreise 1911 durch die Schweiz befasse, aber auch mit seiner Faszination für Vulkane und Höhlen und so weiter.
Wie lange arbeitest du schon daran? Ich erinnere mich an einen Vortrag in Augsburg vor 2 Jahren, der sich mit diesem Thema bereits befasste.
Nein, das dürfte noch ein ganz anderes Thema gewesen sein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich dieses Buch noch nicht im Hinterkopf. Das war ein Beitrag zu einem anderen Projekt, einem über Tolkiens kreative Prozesse, das den Arbeitstitel Tolkien's Mirror trägt. Darin untersuche ich, wie Tolkiens Fantasy mit den Krisen seiner Zeit interagierte. Für die Zeit des Ersten Weltkriegs komme ich darauf zurück, aber auch für die Zwischenkriegsjahre und den Zweiten Weltkrieg. Und es ist die große Frage, haben diese Dinge den Herrn der Ringe beeinflusst? Das will ich herausfinden. Für dieses Buch habe ich noch keinen Verlag, aber ich werde einen finden, denn es ist wirklich interessant.
Du arbeitest also an 2 Projekten gleichzeitig oder hat das eine das andere beeinflusst?
Das eine gebar das andere. Das Problem mit Tolkien's Mirror war, dass ich in eine klassische Falle tappte. Ich wusste anfangs doch nicht, in welche Richtung ich forschen wollte. Eine grobe Idee hatte ich, aber es war solch ein weitreichendes Thema. Schließlich ertappte ich mich dabei, wie ich ziemlich viel Material recherchiert hatte, das jetzt glücklicherweise in diesem anderen Buch über Orte, die Tolkien inspiriert haben, seinen Platz gegeben hat. Ursprünglich war das eine Idee, die mir jemand anders vorgeschlagen hatte.
Irgendwer schlug es dir also vor und du dachtest, oh warte, das ist interessant, ich möchte mich damit befassen.
Eigentlich war mein erster Gedanke, ich weiß nicht, ob das mein Thema ist. Ich mag Dinge, die intellektuell herausfordernd sind. Aber ich dachte darüber nach und bin davon überzeugt, dass es möglich ist, das Diskussionsniveau über dieses Thema anzuheben. Es ist ein sehr ergiebiges Thema, denn Tolkien ist ein großer Landschaftsschriftsteller. Er schafft neue Orte, eine Art neue Welt. Aber es gibt diese Beziehung zu unserer Welt. Die große Frage ist, hat er eine Mythologie für England geschrieben und auf welche Weise? Wenn ja, warum um alles in der Welt ist es dann eine Mythologie, die von Menschen auf der ganzen Welt angenommen wird? All diese Fragen sind dafür relevant.
Wirklich interessant. Ich freue mich auf beide Projekte. Ist Tolkien's Mirror fertig und wartet nur darauf, veröffentlicht zu werden? Oder?
Es ruht im Moment.
Es ruht? Es gibt also nichts, auf das wir uns in den nächsten Monaten freuen können? Du arbeitest noch daran?
Ja, zunächst haben andere Dinge Vorrang. Ich glaube aber, dass das Buch davon profitiert, dass ich eine Pause eingelegt habe, um an einem anderen Buch zu schreiben. Es hat nicht lange gedauert, das Buch fertigzustellen. Ich glaube, ich habe nur 8 Monate dafür gebraucht. Wenn ich dann zu Tolkien's Mirror zurückkehre, habe ich einen frischen Blick dafür, eine unverbrauchte Herangehensweise, etwas Neues zu produzieren innerhalb der Grenzen der Publizierbarkeit. Ich werde in der Lage sein, diese ausufernde Arbeit zurechtzustutzen und zu ordnen.
John, du arbeitest schon so lange mit und über Tolkien. Kommst du irgendwann an einen Punkt, an dem du sagst, okay, ich habe es satt, ich will mich mit anderen Dingen zuwenden? Oder muss man sich es eher wie einen bodenlosen Brunnen vorstellen, zu dem man einfach immer wieder hingehen kann?
Beruflich wäre es fantastisch, wenn ich andere Fäden in der Hand hätte, wenn ich andere Autoren hätte, über die ich schreiben könnte, oder wenn ich selbst Belletristik schreiben würde, würde ich das gerne tun. Ich habe ein doppeltes Problem. Zum einen habe ich mir bereits mit Tolkien einen Namen gemacht, stecke also in einer Art Nische. Zum anderen kenne ich Tolkiens Werke so gut, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, über andere Menschen mit dem gleichen Maß an Einblick und Wissen zu beschreiben, und das fände ich frustrierend.
Und es wäre auch ein Verlust für das Tolkien-Universum, wenn du dich nicht mehr damit beschäftigen würdest. Denn wie du sagst, es gibt so viel Wissenswertes, so viel zu erforschen, so viel, in das du dich bereits eingearbeitet hast. Und es geht immer weiter und weiter. Ich persönlich denke, dass Tolkien ein Thema ist, mit dem man nicht wirklich abschließen kann. Es gibt immer noch so viel mehr.
Auf jeden Fall. Ich entdecke immer noch neue Dinge und stelle fest, dass ich mehrere Tage damit verbracht habe, einer Idee hinterherzujagen. Und sie wächst zu etwas wirklich Lohnenswertem heran. Einer der großen Freuden des Vorankommens ist also, dass ich jetzt über Dinge schreibe, die nicht unbedingt so tragisch und entsetzlich sind wie der Erste Weltkrieg. So kann ich jetzt zu einer Konferenz wie dieser kommen und einen Vortrag halten und die Leute zum Lachen bringen, anstatt zum Weinen.
Ich werde nie vergessen, wie du mich beim Tolkien-Ting zum Weinen gebracht hast. Dann wurde mir klar, dass du jetzt am Ende deines Vortrags bist und ich aufstehen musste und all diesen Leuten etwas sagen. Aber ich war so bewegt, als ich dort stand. Wie sollte ich das tun? Aber ich denke, das ist ein Kompliment an dich.
Das verstehe ich. Tolkien und der Erste Weltkrieg zu schreiben, war eine wirklich bewegende Erfahrung. Und ich habe dabei eine Menge Tränen vergossen.
Das kann ich mir vorstellen. Als ich an meiner Masterarbeit zu diesem Thema arbeitete, war es ganz ähnlich. Ich musste da wirklich für ein paar Stunden oder ein paar Tage rauskommen, mich wirklich auf etwas anderes konzentrieren, weil es sonst einfach so frustrierend und so traurig war. Hattest du das auch, als du Tolkien und der Erste Weltkrieg geschrieben hast?
Ich hatte keine Zeit, Pausen zu machen. Also dachte ich einfach daran, dass nicht ich in den Schützengraben stehe und diese Dinge erleide. Ich schreibe gerade nur ein Buch.
Hattest du auch unangenehme Träume, richtige Albträume?
Nein. Das hatte ich nicht. Das Einzige, das wirklich beeinträchtigt wurde, war mein Gefühl dafür, in welcher Zeit ich lebte. Ich erinnere mich, dass ich mal auf einem Scheck das Datum 1916 schrieb.
So etwas ist mir auch einige Male passiert. Es war gar nicht so schlimm, weil es immer an der Universität war, also hat es niemand wirklich interessiert. Aber ein Scheck...
Und das passiert mir noch immer. Ich meine 2018 und sage 1918.
Apropos 1916, vielleicht ist das jetzt eine gute Überleitung. Das Tolkien-Biopic. Wir selbst haben es 2-3 Mal mit wirklich kritischem Auge angeschaut. Das ist jetzt womöglich eine sehr allgemeine Frage. Aber was war dein Eindruck? Kannst du es überhaupt als Spielfilm ansehen oder betrachtest du es immer mit dem Auge des Autors und des Historikers?
Genau das mache ich. Ich habe große Probleme zu beurteilen, ob es ein guter Film ist oder nicht. Ich habe ihn nur einmal gesehen. Genauso wie die Herr-der-Ringe-Filme. Wenn du dir ein Elektrodiagramm vorstellen könntest, eine Herzstromkurve meiner Reaktionen während dieser Filme, dann hat das fast nichts mit der Dramatik oder den ruhigen Orten in den Filmen zu tun. Es hat alles damit zu tun, dass ich denke, oh, warte, so ist es nicht passiert. Oder da haben sie etwas richtig gemacht oder so etwas Ähnliches. Ich konnte also schlecht eine Kritik darüber schreiben, ob man sich diesen Film ansehen sollte oder nicht. Ich kann erkennen, dass er mit Leidenschaft gemacht ist, dass er handwerklich gut gemacht ist, dass er optisch schön und gut gespielt ist. Als Historiker wünschte ich mir, dass er näher an den Tatsachen wäre. Wenn ich meinen Tolkien-Wunsch-Biopic machen könnte, würde ich aus den Fakten auswählen und sie in der richtigen Reihenfolge erzählen. Ich glaube, es wäre möglich, auf diese Weise einen großartigen Film oder ein großartiges Fernsehdrama zu machen. Ob das jemals passiert, weiß ich nicht.
Was hältst du von der Darstellung der TCBS? Diese Szenen haben mich sehr bewegt. Wenn man sich die realen TCBS vor Augen hält, werden ihre Charaktere ganz anders dargestellt. Aber was der Film meines Erachtens wirklich herausbringt, ist die besondere Bindung, die sie teilten. Dass sie wirklich etwas Besonderes füreinander waren. Was ich ziemlich traurig oder ein bisschen enttäuschend fand, ist, dass sie nicht gezeigt haben, dass sie im Krieg wirklich miteinander verbunden waren. Dass sie sich gegenseitig Briefe schickten. Das wurde völlig ausgeklammert. Aber wie war denn dein Eindruck von diesen 4 Persönlichkeiten der TCBS?
Ehrlich gesagt, habe ich sie nicht erkannt. Ich habe nicht mal Tolkien wiedererkannt, weil ich glaube, dass Tolkien ein sehr viel selbstbewussterer Charakter war, als er in diesem Film dargestellt wird. Er war jemand, aus dem seine erfundene Sprache herausströmte. Im Film musste er diese Ideen von Edith aus sich herauskitzeln lassen, was meiner Meinung nach ein ziemlich unwahrscheinliches Szenario ist. Und er leidet unter einer Schreibblockade aufgrund seiner Schützengrabenerlebnisse. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was passiert ist. Diese Ereignisse haben ihn erst kreativ werden lassen. Und was seine Freunde in der TCBS betrifft, J.B. Smith war in Wirklichkeit ein sehr scharfsinniger, lustiger Charakter, sehr ungeduldig und offen mit seiner Meinung und sehr offen in seiner Ansicht. Im Film ist er ein leidenschaftlicher Ästhet und künstlerischer Charakter, vielmehr wie Rob Gilson, ein weiteres Mitglied der TCBS. Ich habe jedoch das Gefühl, dass es für das Funktionieren des Films keine Rolle spielt und dass es den Filmemachern möglicherweise auch egal war. Aber als jemand, der sehr viel Zeit in der Gesellschaft dieser jungen Männer verbracht und versucht hat, sie aus dem Jenseits sprechen zu lassen, was ich in meinem Buch tue, fühle ich mich ihnen emotional verbunden und ihnen gegenüber verpflichtet. Ich wünschte, das wäre etwas gewesen, was auch die Filmemacher irgendwie hätten tun können.
Ich war ziemlich überrascht von der Darstellung Tolkiens in den Schützengräben, dass er seine Einheit im Stich lässt und sich auf die Suche nach Smith begibt. Für mich als Historikerin und jemanden, der sehr tief in Tolkiens Erlebnisse in dieser Zeit eingetaucht ist, ist es unvorstellbar, dass er das mit seiner Persönlichkeit hätte vereinbaren können. Er war ein Offizier, er war für Menschen verantwortlich. Er würde doch nicht einfach losziehen.
Das basiert natürlich auf die Idee, dass er an Grabenfieber erkrankt sei, während er im Schützengraben war. Obwohl er in Wirklichkeit im Oktober 1916 erkrankte, kurz nachdem er die Gräben verlassen hatte. Alles, was er zu diesem Zeitpunkt zu tun hatte, war auf Parade zu gehen und sich von Generälen und Feldmarschallen inspizieren zu lassen. Deshalb ist das alles natürlich sehr unwahrscheinlich. Ich habe gehört, dass der Regisseur andeutete, wir dürften glauben, dass dies zum Teil ein Fiebertraum sein könnte. Das ist eine nette Ausrede.
Ja, das stimmt. Ich dachte mir, okay, er ist fiebrig. Er ist nicht bei Sinn. Wahrscheinlich irrt er in Gedanken umher und sucht nach seinem Freund. Die Tragik daran ist, dass sie sich doch tatsächlich ein paar Mal sehen konnten, G.B. Smith und Tolkien. Was großartig war, weil ihre Einheit nicht so weit voneinander entfernt stationiert waren. Vielleicht hängt das damit zusammen. Aber die Art und Weise, wie sie es im Film tun, war so...
Im wirklichen Leben, als sich diese langjährigen Freunde in der Nähe des Schlachtfelds trafen und darüber sprachen, was passiert war, das ist einer dieser bedeutenden Situationen, in denen ich am liebsten eine Fliege an der Wand gewesen wäre. Denn die Ironie, wenn du eine Biografie schreibst und versuchst, dich absolut an der Tatsache zu halten, ist, dass das Material, mit dem du arbeitest, zumindest für diese Zeit, Briefe sind. Also wenn Menschen getrennt sind. Es fehlt das Material über die gemeinsame Zeit, es sei denn, sie sagen, erinnerst du dich an das und das? Man müsste wissen, was sie einander gesagt haben.
Ja, es ist, als versuche man, die Lücken zwischen den Zeilen zu füllen. Was mich im Biopic gerührt hat, war der Brief von G.B. Smith.
Es ist unmöglich, nicht davon gerührt zu sein.
Ja, die Platzierung im Film ist zwar falsch, aber es war ja nach Gilsons Tod im Juli. Aber trotzdem, dass sie diesen Brief aufgenommen haben und auch im Originalwortlaut, das hat mich wirklich berührt. Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und er war ja auch Teil der Tolkien-Ausstellung letztes Jahr in Oxford. Ich stand damals weinend vor diesem Brief. Es war so berührend, ihn in echt zu sehen.
Jetzt wirst du mich auch gleich zum Weinen bringen.
Okay, lass uns das Thema wechseln. Du hast vorhin erwähnt, dass du nicht an der Amazon-Serie beteiligt bist. Ich kann dich also fragen, was du als Privatperson von dieser Serie erwartest. Was hoffst oder befürchtest du?
Ich gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich dasselbe Elektrodiagramm haben werde, das ich beim Herrn der Ringe habe. Aber das, was Tolkien über das zweite Zeitalter geschrieben hat, in dem die Serie wohl spielen wird, ist weitaus weniger detailliert als der Herr der Ringe. Da gibt es also größere Freiräume, mit denen sie arbeiten können. Es wird interessant sein zu sehen, ob sie bei dem bleiben, was ich persönlich für das Herzstück des Themas halte. Und ich frage mich, wie sie das Rätsel der Nutzungsrechte lösen werden, denn ich weiß, dass sie Material aus dem Herrn der Ringe verwenden dürfen, aber ich frage mich, ob sie auch Material aus der verschollenen Geschichte verwenden dürfen, wo es viel Material über Numenor gibt, oder aus dem Silmarillion. Wenn sie das nicht verwenden können, müssen sie sich willentlich von dem abwenden, was Tolkien geschrieben hat, damit sie es nicht verwenden, was schade wäre.
Da ist viel Raum für Spekulation. Da können wir uns alle sicher sein. Und wir können auch sicher sein, dass sie diese Räume, diese Vorstellungslücken nutzen, denn sonst gäbe es nicht wirklich etwas her. Was wir wissen ist, dass das erste Zeitalter ein No-Go ist, dass sie die Rechte daran nicht haben. Und für das dritte Zeitalter, den Herrn der Ringe und den Hobbit, da liegen die Rechte ja bei jemand anderem. Sie gehören also nicht dem Estate, sondern Middle-Earth Enterprises. Ich bin mir nicht sicher, ob sie mit denen in Kontakt getreten sind. Es bleibt im Grunde nur das zweite Zeitalter. Wie du schon sagtest, gibt es da nicht wirklich viel zu holen. Was hältst du denn von dem angedachten Titel Herr der Ringe? Vielleicht geht es tatsächlich um Sauron. Er ist der Herr über die Ringe der Macht.
Es macht natürlich Sinn, dass er die Bedrohung ist, auch wenn er weitgehend im Hintergrund steht. Aber im zweiten Zeitalter steht er ziemlich im Mittelpunkt. Und das könnte wirklich interessant sein. Und was meine Schriftstellerei angeht, so schreibe ich in meinem Projekt über Tolkiens Werk als Reaktion auf das, was in seiner Zeit vor sich ging, über die Geschichte von Numenor und wie sie das widerspiegelt, was in den 1930er Jahren vor sich ging. Das ist also wirklich eine große Gelegenheit für mich, etwas davon auf der großen Bühne mit Leuten zu teilen, die sich mit der Amazon-Serie beschäftigen.
Ich glaube, das wird funktionieren, weil sich die Leute danach mehr für Tolkien interessieren werden. Ich denke, eines der guten Dinge an diesem Biopic ist, dass die Leute tatsächlich über Tolkien, über sein Leben und seine Erfahrungen nachgedacht und gesprochen haben. Wenn die Menschen nicht wussten, dass er im Ersten Weltkrieg gedient hat oder dass ihn das in irgendeiner Weise beeinflusst hat, dann wissen sie es jetzt.
Um noch einmal auf diesen Aspekt zurückzukommen, das ist ein sehr guter Punkt, den ich wahrscheinlich übersehen habe, weil ich so tief in der Situation vertieft war. Gerade diese grundlegende Tatsache, dass er Teil einer Gruppe von Freunden war, dass er verliebt war, dass er in diesem schrecklichen Krieg war und dass er danach schrieb und es dem Krieg widerspiegelt, dass dies alles gute, positive Botschaften sind. Und ich muss auch dankbar dafür sein, dass es die Aufmerksamkeit auf mein Buch lenkt. Auf dessen britische Ausgabe steht jetzt auf dem Cover, jetzt auf großer Kinoleinwand.
Dein Buch ist also zu einem großen Kinofilm geworden?
Nun, eigentlich nicht. Aber der Film deckt diesen Bereich sehr gut ab. Er deckt den Kern des Buches ab. Wenn du also die Wahrheit darüber wissen willst, was Tolkien zu dieser Zeit, in der der Biopic spielt, getan hat, musst du im Wesentlichen mein Buch lesen.
Also Leute, hört zu, lest John Garth. Das haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt. John, letzte Frage. Wenn du Tolkien alles fragen oder ihm etwas sagen könntest, wenn er noch am Leben wäre und du ihm einen Brief schicken oder dich mit ihm treffen könntest, was würdest du ihn gerne fragen oder ihm sagen?
Kann ich Ihre autorisierte Biografie schreiben?
Oh, das ist eine großartige Frage. Ich hoffe, er sagt ja.
Denn dann könnte ich ihm 10.000 Fragen stellen.
Das ist eine großartige Einstiegsfrage. Vielen Dank, John, für all die Zeit, die du mit Tolkien verbracht hast, für das bereits publizierte Buch und deine kommenden Bücher. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Es ist mir ein Vergnügen. Danke, Annika.